Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Februar schon wieder. Februar und es ist draußen wie Frühling. Also es könnte eigentlich schon März, April sein, aber wir werden sicherlich noch einen kleinen Nachschlag vom Winter bekommen. Wir sind im Präsenzgottesdienst und wir freuen uns, dass wir uns im Namen Jesu versammeln dürfen. Und heute wird der Richard die Botschaft bringen und ich freue mich schon auf das Wort. Hallo Richard, komm.
Einen wunderschönen guten Morgen allen Hörern auf Trima, im Internet oder auf welchem Weg auch immer euch das Wort erreicht. Ich grüße euch. Vor einigen Wochen habe ich mit euch über Matthäus 5,13 gesprochen. Ihr seid das Salz der Erde. Das Wort, eine Bergpredigt, was Jesus sagt, geht aber auch noch weiter. In den Versen 14 bis 16 spricht er dann Folgendes. Ich lese aus Luther, weil es mir einfach besser gefällt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was ist eigentlich Licht? Als ich die Predigt über Salz vorbereitet habe, war es einfach, da was zu finden. Salz ist, oder Salze besser gesagt, sind chemisch gesehen Chloridverbindungen, seltener Cyanidverbindungen mit einigen Spurenelementen. Eine einfache Definition. Bei Licht habe ich keine so einfache Definition gefunden. Licht ist etwas sehr Komplexes. Wir können Licht nicht direkt anfassen oder greifen. Wir können es nicht mal direkt sehen. Wir sind auch nicht in der Lage, Licht irgendwie zu ernten, abzubauen, zu lagern oder anzupflanzen. Ein Physiker würde jetzt sagen, stundenlange Vorträge darüber halten, was Licht ist. Er würde wahrscheinlich sagen, Licht, das sind elektromagnetische Wellen und Streuungen, von denen sich ein großer Teil im Infrarotbereich bzw. im ultravioletten Bereich befindet. Und nur ein kleiner Teil des Lichtspektrums ist scheinbar sichtbar für den Menschen. Und wahrscheinlich würde der Physiker dann noch darüber referieren, dass sich Licht im Vakuum mit einer Geschwindigkeit, das muss ich ablesen, von 299.792.458 Metern in der Sekunde bewegt.
Nichts hinter dem Komma?
Nichts hinter dem Komma. Das ist eine kurze Definition von Licht, aber gut, ich war in Physik nie eine große Leuchte, muss ich zugeben, aber ich finde sie nicht so verständlich. Schauen wir uns mal an, was die Bibel über Licht sagt. Aber erstmal noch eine kurze Frage aus der Rubrik, wer weiß denn sowas? Was ist eigentlich ein Scheffel? Wir benutzen dieses Wort eigentlich nur noch heute im biblischen Zusammenhang. Aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, Entschuldigung, ist das Wort de facto verschwunden. Wir kennen noch das geflügelte Wort Geldscheffel. Aber was war eigentlich ein Scheffel? Ursprünglich war ein Scheffel ein großes Getreidegefäß zum Abmessen von Getreide mit einem Volumeninhalt von 150 bis 200 Litern. Es gibt Historiker, die gehen sogar davon aus, dass es bis zu 350 Liter waren. Zum Vergleich, wenn wir im Baumarkt einen Eimer kaufen, hat er einen Volumeninhalt von 5, maximal 15 Litern. Was nur, dass wir mal wissen, worüber wir eigentlich reden. Jetzt wenden wir uns mal dem zu, was die Bibel über Licht sagt. Es gibt über 200 Bibelstellen, in denen von Licht die Rede ist. Und die erste finden wir gleich ganz am Anfang in der Genesis. Licht ist die Quelle des Lebens. es bedeutet Leben, Wärme und Orientierung. Mit Licht verbinden wir viele positive Dinge, viele positive Gefühle, viele positive Gedanken, wie Lebensfreude, Geborgenheit, Schutz. Es hatte einen Grund, warum in früheren Zeiten den Menschen das Feuer und damit das Licht sehr kostbar war. Warum immer dafür gesorgt wurde, dass das Feuer nie ausging. Es hat einfach Licht in die Dunkelheit gebracht. Für uns Christen ist das Zeichen vom Licht auch von grundlegender Bedeutung. Jesus selbst sagt von sich im Johannesevangelium: Ich bin das Licht der Welt. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Damit sagt er, er ist das Licht, das Orientierung gibt, das Führung gibt, wie ein Leuchtturm. Und gleichzeitig sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. Jesus will, dass wir unser Licht wie eine Lampe auf einen Leuchter stellen, dass wir vor allen Menschen leuchten. Jesus sagt damit, ich will nicht, dass ihr in Abhängigkeit bleibt. Ich will nicht, dass ihr in Unselbstständigkeit bleibt. Er spricht uns die Fähigkeit zu, selbst Licht zu sein. Und er will uns an der Erleuchtung dieser Welt beteiligen. Mir ist eins aufgefallen. Immer wenn Jesus mit seinen Jüngern redete und auch in den Briefen, gibt es zwei große Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt sagt, das seid ihr. Und der zweite Schwerpunkt ist immer, so sollt ihr leben. Überall im Neuen Testament treffen wir auf diese beiden Schwerpunkte. Das seid ihr. Und so sollt ihr leben. Auch in der Bergpredigt gibt es diese beiden Schwerpunkte. Er beginnt mit der Aussage, ihr seid das Licht der Welt. Und er schließt mit der Aufforderung, so lasst nun euer Licht leuchten. Das seid ihr und so sollt ihr leben. Wenn wir das Wort Gottes richtig verstehen wollen, dann müssen wir auf beides achten. Hören wir nur auf das Erste, das seid ihr, dann weckt sich unser Christsein im Alltag nicht aus. Und irgendwann wird unser Glaube verkümmern. Hören wir aber nur auf das Zweite, so sollt ihr leben, dann achten wir das Evangelium nicht, sondern bloß auf eine Art Moralpredigt, die uns im Leben nicht weiterhelfen wird. Und warum? Weil es uns keine Kraft gibt, weil es uns keine Führung gibt, weil es uns keine Richtung gibt. Und wir können nichts Gutes tun. Also müssen wir konsequenterweise darauf achten, dass beides im Gleichgewicht bleibt. So was Ähnliches hast du vorhin schon gesagt, Peter. So, ich glaube, so ist die Lehre, was Jesus uns vermitteln will. Mit den Worten vom Licht. Wenn Christus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann ist das ein ungeheuer großes Wort. In Johannes 8,12 hat sich Christus selbst als das Licht der Welt bezeichnet. Er hat dann auch gesagt, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, niemand kommt zum Vater also durch mich. Und Jesaja hat bereits in Jesaja 9,1 geschrieben, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Er hat sich damals natürlich schon auf Jesus bezogen. Und Jesaja hat noch was anderes geschrieben, 49,6. ich habe auch dich zum Licht der Heiden gemacht. Und nochmal noch ein Wort aus Jesaja 60,1. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Ich glaube, da hat er sich nicht nur auf Jesus bezogen, sondern auch auf die Gemeinde. Und schließlich hat Jakobus im Jakobusbrief geschrieben, Jakobus 1,17, er hat Gott dort den Vater des Lichts genannt. Gottes Sohn, unser Herr Jesus, ist zweifellos das Licht selbst. Aber nun sagt er dasselbe von uns. Ihr seid das Licht. Warum eigentlich? Im Luther-Katechismus habe ich eine einfache Antwort gefunden. Eine scheinbar einfache Antwort. Luther hat es so formuliert. Ich muss es auch wieder ablesen. Im heutigen Deutsch. Der Heilige Geist hat uns durch das Evangelium erleuchtet. Was meint Luther jetzt genau damit? Ich denke, heute könnte man sagen, allen, die glauben, allen, die umgekehrt sind, allen, die Jesus angenommen haben, werden vom Licht Jesu erleuchtet. Und darum erstrahlen sie selbst wie das Licht. Man könnte es vergleichen mit Mond und Sonne. Jesus ist die Sonne und wir sind der Mond. Der Mond selber hat kein Licht, er reflektiert aber das Licht der Sonne. Und so werden auch wir zu Kindern des Lichts. Wenn wir durch Jesus mit dem Vater versöhnt sind. Gott ist der Vater und Jesus ist das Licht. Ich finde es ungeheuer tröstlich, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht. Damit hat er uns alle erleuchtet, geheiligt und zum ewigen Leben berufen. Und alles geschieht nur durch die Gnade Gottes. Diese Gnade, diese Liebe strahlt von uns, die wir die Gemeinde sind, weiter in die Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eigentlich gar nicht anders sein. Wo Menschen zum Glauben kommen, da wirkt sich der Glaube aus. Man könnte sagen, es ist wie bei einem Baum, der dann ganz selbstverständlich gute Früchte trägt. Und Jesus selbst hat dann in der Bergpredigt uns noch ein schönes Bild gegeben. Es ist wie bei einer Stadt, die auf einem Berg liegt. Das Licht dieser Stadt kann nicht verborgen bleiben. Wenn ich darüber nachdenke, empfinde ich es immer wieder als tröstlich, was Gott mit seiner Gnade bewirkt. Ich brauche nur auf mein eigenes Leben gucken. Vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht hier stehen können. Es ist unglaublich, was Gott mit seiner Gnade bewirkt und erreicht. Wenn wir uns die Welt anschauen, wie viel Hass, wie viel Unrecht, wie viel Leid sind in dieser Welt. Es fängt in Kleinen an, im Kleinen jetzt in Anführungszeichen. Es ist manchmal Streit unter Nachbarn. Und ich bin wirklich froh, dass ich in einem Haus wohne, wo sich die Nachbarn gut verstehen. Es kann Neid unter Arbeitskollegen sein. Es kann auch Streit in der Familie sein. Und all das setzt sich dann in Anführungszeichen großen fort. Da brauchen wir nur einen Blick in die Zeitung zu werfen oder die Tagesschau zu gucken. über all das, was da berichtet wird, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Außerdem will ich nicht politisch werden. Und das andere, was in der Welt herrscht, ist ein ungeheurer Leistungsdruck. Leistungsprinzip. Leiste etwas, dann bist du etwas. Ich merke schon bei den Kindern in der Schule oftmals, bei den Erstklässlern, wie die Eltern da Druck machen. Nicht nur gegenüber den Kindern, auch den Lehrkräften. Die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie ihr Kind in die Schule schicken und es nach 4 Wochen noch nicht Professor geworden ist. Es wird immer der Eindruck vermittelt, die Starken und Rücksichtslosen, die schaffen das, die haben Erfolg, die regieren die Welt. Die Schwachen, die Kranken, den Minderbegabten, denen bleibt in dieser Welt oft nur Krankheit, Tod und Vernichtung. Jetzt aber, jetzt kommt Jesus mit seinem Licht. Johannes 5, 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Er hat für uns den Tod besiegt, die Krankheiten, alles Leid. Und damit komme ich dann zum zweiten Schwerpunkt, der sich durch die Bibel im Neuen Testament zieht. So sollt ihr leben. Jesus sagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Eigentlich ist diese Ermahnung ja überflüssig. Wo der gute Baum automatisch Früchte bringt. Wo die Stadt auf dem Berg ein Licht ausstrahlt, das nichts zu verbergen ist. So kann auch unser Glaube eigentlich nicht übersehen werden. Aber offenbar ist diese Mahnung doch nötig immer wieder. So lasst euer Licht leuchten. Oder anders ausgedrückt, so sollt ihr leben. Jesus gibt es keine Regeln vor. Macht am Montag das, macht am Dienstag das, macht am Mittwoch das und so weiter. Das meint er damit nicht. Was er damit meint, erzählt er auch jetzt in der Bergpredigt. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Was passiert, wenn wir das machen, wenn wir es auf einen Leuchter stellen? Das ganze Haus wird ausgeleuchtet. Und wenn wir das Licht unter den Scheffel stellen, irgendwann geht der Sauerstoff aus. Da muss man wissen, als Jesus davon nicht sprach, meinte er, wie damals üblich, die Öllampen. Nein, eine brennende Öllampe, ein leuchtendes Licht, gehört nicht unter ein Gefäß, unter einen Scheffel. Es soll nicht unterdrückt werden, sondern es soll allen leuchten. Dieses Prinzip gilt heute auch noch. Der Peter kann es nicht bestätigen, wenn ich einen Raum möglichst gleichmäßig ausleuchten will, bringe ich die Lampe am besten direkt unter der Decke an und am besten möglichst zentral. Was bedeutet das ganz praktisch, wenn es heißt, wir sollen unser Licht nicht unter Scheffel stellen? In Epheserbrief steht in 5,8, lebt als Kinder des Lichts. Unterdrückt das Licht nicht. Wir sollten unser Licht leuchten lassen von den Leuten, damit sie die guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Was sind jetzt gute Werke? Darüber haben wir auch sehr viele Gedanken gemacht. Ich denke, Das ist für jeden unterschiedlich. Das ist für jeden individuell. Das kann was, ein gutes Werk kann was Kleines sein, dass wir einem Kind über die Straße helfen oder einer alten Person. Gute Werke sind sowas wie dieser Dienst hier, das ist etwas größer gedacht schon. Aber in all dem ist ein roter Faden drin. Jetzt hab ich den Faden verloren, Entschuldigung. Ja, genau, der rote Faden ist immer die Mahnung von Jesu: Lasst euer Licht leuchten. Gute Werke geschehen immer aus Liebe und Barmherzigkeit, so wie auch unsere Jahreslosung sagt. Da sind wir wieder bei der Jahreslosung, interessanterweise. Und gute Werke sollten nie aus Berechnung oder gar aus Angst geschehen. Gute Werke, was ist das? Aus Liebe den Schwachen unter die Arme greifen, wie es hier geschieht. Den Ungläubigen von Jesu erzählen. Aus Liebe gute Arbeit im Beruf tun. Aus Liebe den Kindern ein gutes Vorbild geben. Das sind Beispiele für gute Werke, die Jesu hier meint. Es müssen aber auch nicht so große aufsehenerregende Aktionen sein. Nicht jeder von uns wird so Albert Schweitzer oder Mutter Teresa. Aber all was wir tun, all die kleinen Worte und Taten und all die großen Worte und Taten, die wiegen zusammen manchmal viel schwerer als große aufsehenerregende Aktionen. Wenn dann andere merken, dass von uns Christen so viel Liebe ausgeht, so viel Kraft ausgeht, werden sie irgendwann nach der Quelle der Kraft fragen. Und dann, wenn sie es verstehen, dann werden auch sie den Vater im Himmel preisen, so wie Jesus es gesagt hat. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber da ist auch etwas drin, wo wir sehr aufpassen müssen. Dieses Wort dürfen wir auf keinen Fall missverstehen. Es hat nichts mit dem Slogan zu tun, was manche große Unternehmen heute nutzen. Tue Gutes und mach Werbung damit. Ich meine, wenn dann wieder irgendein Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender so einen überdimensionalen Scheck überreicht an irgendeine Wohltätigkeitsorganisation, freue ich mich, weil diese Organisationen können das Geld gebrauchen. Aber im Prinzip machen diese Geschäftsleute dann nur Reklame für sich. Das ist Angeberei mit der eigenen Mildtätigkeit. Und Jesus hat uns auch davor gewarnt. Matthäus 6, 2. Diese Leute haben ihren Lohn schon gehabt. Wir müssen uns dafür hüten, mit unserer, in Anführungszeichen, Frömmigkeit anzugeben. Das ist nicht gemeint, wenn wir das Licht leuchten lassen sollen. Wir sollten uns dann nur von Gottes Liebe leiten lassen. Wenn wir das tun, damit der Nächste, damit die Welt das Licht Christi erkennen und wenn Gott Gnade gibt, werden sie den himmlischen Vater dafür preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine letzte Mahnung steckt da noch drin. Versteckt dieses Licht nicht, sondern stellt es auf einen hohen Leuchter, damit es für viele scheint. Geizt nicht mit Liebe. Geizt nicht mit der Liebe, die ihr von Christi empfangen habt, sondern gebt sie großzügig weiter. Und wenn wir selber merken, dass wir dazu neigen, unser Licht manchmal ein bisschen unter ein Gefäß zu stellen, dann sollten wir uns auch wieder mal selber prüfen. Jesus ist das Licht der Welt und nur durch ihn können wir Licht sein. Amen.
Amen.
Ich segne alle für die kommende Woche.
Ja, danke. Danke, Richard. Das ist wie ein Puzzle. Ich habe, der Heilige Geist ist ja aktiv und er ist hier und er ist in uns und durch Jesus allein ist der Heilige Geist ja auch da. Und ich habe das fehlende Puzzlestück vom letzten Sonntag und vom nächsten Sonntag habe ich schon. Und das dazwischen fehlte und das hast du heute geliefert. Ja. Mehr will ich mal gar nicht sagen. Okay. Und wenn es um Werke geht, dann hat der Richard das auch gut rausgearbeitet. Wir müssen eben genau das tun, was Gott uns aufträgt. Und wenn ihr die Hausarbeit jetzt mitbekommt für die nächste Woche, dann schaut doch mal in Epheser 2,10 nach, was dort steht. Was wir durch Christus geworden sind und was wir am Ende machen sollen. Und das ist individuell. Da ist nicht jeder über einen Kamm geschoren. Geschert heißt es ja, geschert beim Fadenscheren. Ich bin ja Tuchmacher, der weiß das ja. Also, Epheser 2,10 mal reinschauen. Und da sind Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Und das kann groß und klein sein. Aber seid Gott gehorsam. Zieht euch nicht ein zu großes Mäntelchen an. Denn da stolpert ihr über die Saumkanten und liegt auf der Nase. Ja, ich segne euch auch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Und diesen Frieden spreche ich euch zu für die nächste Woche und seinen Segen und seine Gnade, die überschütte euch mit allem Guten, was Gott für euch vorbereitet hat. Und nehmt es an und fordert es ab. Lasst es nicht ungenützt in der Ecke stehen. Fragt Gott, ich brauche das und er gibt dir es gerne. Amen.